Ja, ich bedanke mich beim HWP Aster für die Einladung. Ich habe mit den Veranstaltern ausgemacht, dass ich mich schwerpunktmäßig auf Fragen von Bildung und Hochschulpolitik als Standortpolitik konzentriere und weniger eine direkte ausführliche Befassung mit PISA mache. Die kommt immer zwischendurch mal vor. Die zwei Gründe sind: erstens, wir sind hier in der Uni, und zweitens, in der Uni tobt, wie man unschwer sehen kann, seit Semestern ein Hochschulabwehrkampf gegen alle möglichen, wie heißt das, Reformen. Das ist der Grund, weswegen ich mich auch am Wochenende einige Zeit lang im Internet herumgetrieben habe und nicht nur von der Hamburger Uni und den dort vertretenen studentischen Gruppierungen, sondern auch von zahlreichen anderen. Im Ruhrgebiet gibt es dann 3-4 Unis streikt, wie die Flugblätter, die Artikel, die Aufsätze und Aufrufe zum gegenwärtigen Stand oder gegen den gegenwärtigen Stand der Hochschulreform angeschaut haben. Und ich will mich vor allen Dingen auch darauf beziehen, weil ich der Meinung bin, hier liegen Einschätzungen vor, die die Sache nicht treffen, weswegen natürlich auch die Konsequenzen, die daraus abgeleitet werden, zu kritisieren sind. Wenn man sich mal anschaut, welches Bild vermittelt wird in diesen studentischen Flugblättern und Aufrufen von der Universität, von den Hochschulen, dann kommt man auf 3, 4 Urteile, die sich in Variationen eigentlich in allen linken studentischen Gruppierungen der Nation, die sich an Hochschulaktivitäten beteiligen, wiederfinden. Ich trage das Bild mal vor, wie gesagt, in 4 Punkten. Es ist eine Zitatenzusammenstellung. Alles ist im Prinzip Zitat, deswegen sage ich auch nicht mehr dazu, wo ich ein Zitat mit verbindenden Worten zum nächsten überleite. Punkt 1. Neoliberale Politik, heißt es da immer, deformiert die Universität. Die Freiheit von Forschung und Lehre wird abgeschafft. Stattdessen versuchen Kapital- und Unternehmerverbände direkten Einfluss auf die Institutionen von Bildung und Wissenschaft zu nehmen, damit die Ergebnisse wissenschaftlicher Art zum Zweck der unmittelbaren Profitrealisierung auf den Markt gelangen. Wissenschaft wird, so heißt es, zum Interesse des Profits. Der Punkt 1. Punkt 2. Die, wie es heißt, im Zuge der 68er Studentenbewegung durchgesetzten Universitätsreformen werden Zug um Zug abgeschafft. Vor allen Dingen das gleiche Recht auf Bildung für alle, das mit der Öffnung der Hochschulen in den 70er Jahren und ihrer Entwicklung zur Massenuniversität erkämpft wurde, wird fast vollständig liquidiert. Zugangsbeschränkungen erlassen, verschärfte Exmatrikulationsbedingungen beschlossen und so weiter. Punkt 2. Punkt 3. Die Freiheit der Studierenden wird durch Reglementierungen, Einführung eines Zweiklassenstudiums, Masters und Bachelor, Bildungsgutscheine eingeschränkt. An die Stelle der freien, eigenverantwortlichen Studiengestaltung und Studienfachwahl tritt die Orientierung der Ausbildung am Markt. Just in time soll die Arbeitskraft, die qualifizierte Arbeitskraft ausgebildet werden, die das Kapital nachfragt. Studierende sollen sich als Humankapital begreifen, die am besten noch selbst dafür zahlen sollen, dass sie so werden, wie das Kapital es will. Punkt 3. Wie gesagt, alles Zitat. Punkt 4, der letzte Punkt. Damit entfällt auch die ebenfalls 68 FF erkämpfte, heißt es, soziale Absicherung der Studierenden mit Studiengebühren, wird der soziale Numerus Clausus wieder eingeführt und die Chancengleichheit untergraben. Das ist das Bild, was vermittelt wird von den studentischen Kritikern der geplanten und zum Teil schon durchgeführten Hochschulreform. Nochmal zusammengefasst, staatliche Deregulierung, heißt es, führt zu totaler Ausrichtung der Hochschulen am Kriterium der Verwertbarkeit für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Staatliche Deregulierung führt zu totaler Ausrichtung der Hochschulen an dem Kriterium der Verwertbarkeit für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Dagegen setzen die Studis gleiches Recht auf Bildung für alle, Freiheit bei der Studienwahl und Studiengestaltung, soziale, chancengleiche Absicherung des Studiums und Freiheit von Forschung und Lehre. Die müssen, wie gesagt, erhalten bleiben. Die haben ja die 68er angeblich erkämpft. Soweit das Bild, was man vorfinden kann. Wie gesagt, fast quer durch alle linken Gruppierungen mit kleinen Differenzen, die aber nicht wichtig sind. Eins ist klar, natürlich sind die genannten Phänomene, Exmatrikulationsregelungen, Studiengangsreglementierungen, sozialen Klausus und so weiter, überhaupt nicht zu bestreiten. Auch sowas wie Forschungssponsoring, Drittmittelfinanzierung, nimmt immer weiter zu, alles überhaupt nicht zu bestreiten. In allen Bundesländern wird das eingeführt oder die Einführung debattiert. Auch wird was anderes, was in diesem Bild vermittelt wird, kaum zu bestreiten sein. Nämlich, dass die Reform von Hochschulen in einem kapitalistischen Gemeinwesen, in dem wir nun mal leben, einem kapitalistischen Gemeinwesen, das Wissenschaft und wissenschaftlich qualifizierte Arbeitskraft braucht, schon irgendetwas mit den Zwecken, Zielen, Anliegen, die hier immer Verwertung heißen, Profitorientierung heißen, zu tun haben. Irgendwie ist der Schluss auch fast albern, fast ein bisschen billig, dass Hochschulen, die nun mal wissenschaftliche Dienstleister in ihrer jeweiligen Gesellschaft und für deren Zwecke sind, dann wohl auch der bestimmten, eben der kapitalistischen Raison des Gemeinwesens zu Diensten sein werden. Das wird wohl so sein. Das ist ein simpler Schluss und das ist auch so. Das ist ein Beitrag zur Standortkonkurrenz, wie das modern heißt, der von Wissenschaft verlangt wird, erwartet wird. Soweit kann ich dem Bild erstmal nichts entgegensetzen. Jetzt kommen meine Einwände. Drei Stück sind es. Einwand 1 gegen das Bild. Der Eindruck, der da fast durchweg vermittelt wird, jetzt erst Erfolge der Zugriff des Kapitals auf die Universitäten so richtig ungebremst, dieser Eindruck ist falsch. Der Kapitalismus soll, so kann man diese Botschaft ja umgekehrt lesen, so muss man sie umgekehrt lesen, ca. 200 Jahre gebraucht haben, bis er sich Wissensproduktionsstätten zunutze gemacht hat, bis er qualifizierte Arbeitskraft in seinen Dienst gestellt hat. Das kann wohl nicht sein. Immerhin sind diese Wissenschaftsresultate seit 200 Jahren in der kapitalistischen Produktionsweise zur Anwendung gekommen. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse, jeder Fortschritt in der Naturwissenschaft hat mehr oder weniger schnell sofort eine kapitalistische Anwendung gefunden. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse werden nicht vom Himmel gefallen sein. Es wird auch nicht so gewesen sein, dass die kapitalistischen Betriebe selbst große Forschungslabore, naturwissenschaftliche Forschungseinrichtungen geschaffen haben, um dann über Grundlagenforschung zu anwendungsorientierten Technologien fortzuschreiten. Schon immer standen die Universitäten im Dienst von Staats- und Geldmacht. Nur wird diese Funktion, die sie immer hatte, heute unmittelbar an den genannten Phänomenen sichtbar. Und wenn es sichtbar wird, unmittelbar, dann heißt das eben gerade nicht, dass es in der Vergangenheit nicht so war. Der Fehlschluss, den die Studenten hier machen, heißt, ein bisschen polemisch formuliert, dass sich dieser Zugriff, dass sich diese Orientierung heute noch dem blindesten Auge aufträgt, soll den Beweis dafür abgeben, dass es das früher nicht gegeben hat. Fehlschluss. Es ist also, fasse ich meinen ersten Einwand zusammen in einer Fragestellung, überhaupt nicht die Frage, ob Wissenschaft dem kapitalistischen Gemeinwesen und seinem Staat zu Diensten steht, sondern die theoretische Frage, die sich stellt und die geklärt werden muss, heißt allein, wie und welchen Wandel hat es im Wie gegeben. Das wird übrigens bei den Studenten systematisch verwechselt. Das Ob bzw. das mit dem Wie. Es geht allein um das Wie. Die aktuellere Form, die aktuelle Variante des Wie ist zu untersuchen. Das ist mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt. Die für dieses Fehlurteil bemühte Vorstellung von der Deregulierung trifft gleichfalls die Sache nicht. Es verhält sich nicht so, dass jetzt der Staat vor den Kapitalinteressen hinsichtlich seiner Universität kapituliert, seine Regulierung aufgibt und damit die Prinzipien preisgibt, die Wissenschaft und wissenschaftlich orientiertes Studium als ein vom bösen Profitinteresse geschütztes Reservat gesichert haben. Das ist so ein bisschen die Vorstellung, die hinter Deregulierung sitzt. Das Verhältnis von staatlich geregelten Wissenschaftsbetrieb und Kapitalinteresse ist überhaupt mit dem Stichwort Deregulierung ganz falsch bestimmt. All das, was unter Deregulierung von den Phänomenen her gefasst wird, also zum Beispiel Sponsoring von ganzen Instituten durch kapitalistische Betriebe, ist nicht die Durchsetzung des Kapitals gegen die staatliche Schutzfunktion in der Universität, sondern ist staatlich ins Werk gesetzter neuer Universitätsorientierung. Soweit mein zweiter. Der dritte Punkt. Prinzipien. Das Prinzip Freiheit von Forschung und Lehre, das Prinzip gleiches Recht auf Bildung für alle, das Prinzip Chancengleichheit, auch was die finanzielle Seite anbelangt, und das Prinzip freie Wahl und Gestaltung des Studiums. Diese vier Prinzipien bezeichnen gar nicht das, als was sie bei den Studierenden vorkommen. Sie sind gar nicht eine Berufungsinstanz gegen die bösen Verwertungsinteressen des Kapitals. Sie stehen gar nicht für Fortschritt gegenüber dem Rückschritt der Deform. Sie stehen gar nicht für erkämpfte Emanzipation gegen die jetzt drohende Unterwerfung unter den Profit. Sie sind nichts anderes, heißt meine These, und die werde ich im Folgenden ausführen, sie sind nichts anderes als die Art und Weise, in der die Universität ihren Dienstleistungsauftrag in diesem kapitalistischen Gemeinwesen erfüllt. Das ist meine Einleitung, das ist die Vorstellung dessen, was ich erkläre. Ich werde immer wieder auf Pisa zurückkommen, keine Bange. Entlang dieser vier Prinzipien, das Missverständnis, das sich dahinter verbirgt, versuchen aufzuklären und zu zeigen, für welche Realität von Universität, von Dienstleistung der Universität im kapitalistischen Gemeinwesen sie steht. Ich fange mit der Freiheit der Wissenschaft an, mache dann mit dem gleichen Recht von dem gleichen Recht auf Bildung für alle weiter, werde dann auf die finanzielle Seite eingehen, die vielfach unter Chancengleichheit, Abschaffung des sozialen Klauses gefasst wird und nachher auf die freie Wahl und Gestaltung des Studiums. Das ist die Gliederung, und jetzt fange ich mit dem ersten Punkt an und ich fange mit Ihnen ziemlich prinzipiell an. Ich werde aber am Ende jeweils auf die aktuellen Sachen kommen und das aktuelle, wie ich es genannt habe, auf den prinzipiellen erklären. Freiheit der Wissenschaft. Was ist das? Die Hochschulen, fangen wir so an, sind nun einmal Einrichtungen des Staates. Sind und bleiben es offensichtlich auf absehbare Zeit. Er steht für sie ein, bezahlt die anfallenden Sach- und Personalkosten. Den Hochschullehrern garantiert er einen sorgenfreien Lebensunterhalt, kann ich nur bestätigen. So können die Hochschullehrer, und das sollen sie gerade, Wissen produzieren und Wissen vermitteln, ohne sich ständig jene Geldsorgen machen zu müssen, mit denen sich die Mehrheit der Bevölkerung in dieser Gesellschaft erwünscht. Das ist ihr Privileg, das ist das Privileg der personifizierten Wissenschaft. Das heißt, sie müssen sich deswegen auch mit dem Inhalt ihrer Kopfarbeit nicht dem Geldgeber andienen. Der erpresst sie nicht mit Geldnot. Davon haben sie ja freigesetzt, damit sie ihm dann wohlgefällig und nützlich denken und forschen, wie das zum Beispiel noch unter feudaler Herrschaft der Fall war. Die Wissenschaftler setzt der Staat nicht nur von den Nöten der Erwerbsarbeit frei, sondern auch von staatlichen Weisungen beim Nachdenken. Das ist wichtig. Gerade weil es ihm auf die Freiheit von Forschung und Lehre ankommt, macht er sie ja gerade zu Beamten ohne Einkommenssorge. Er schreibt nicht den Inhalt oder gar das Ergebnis der Forschung vor, sondern überlässt beides allein den Professoralhirnen, erklärt allein diese für den Fortschritt der Wissenschaft für zuständig. Weder sagt der Staat, parallel zum Feudalismus, macht euch Gedanken zu meinem Ruhme, noch teilt er seinen Wissenschaftlern etwa den speziellen Auftrag, die Wahrheit über die schwarzen Löcher herauszubekommen, die Wahrheit über die Globalisierung oder den Auftrag, konkurrenzfähigere Maschinen für Siemens und VW zu erfinden. Das ist die erste Seite der Freiheit der Forschung. Forschen, nur der Logik der Forschung verpflichtet, frei von den sonst durchgesetzten und gesellschaftlich funktionalen Sorgen, die Erwerbsarbeit mit sich bringt. Was sich der Staat von der Freiheit der Forschung, wie ich sie bislang erklärt habe, verspricht, ist ganz simpel, ich habe es schon angedeutet. Wissenschaftler sollen auf diese Weise ganz ihrem wissenschaftlichen Anliegen folgen, ihre Forschung voranbringen und so das Wissen ganz allgemein und zunächst einmal ganz ohne jeden bestimmten staatlich erwünschten Anwendungszusammenhang entwickeln. Allein die Logik ihres richtigen oder falschen Nachdenkens. Das spielt keine Rolle bislang. Soll das Maß des wissenschaftlichen Fortschritts sein. Nur das, was Sie wirklich denken, sollen Sie vertreten und weiterentwickeln. Der Auftrag an Sie heißt allein, vermehrt das Wissen über Natur und Gesellschaft. Wissen mehren, lautet dieser erste, sehr abstrakte Auftrag, der in der Freiheit der Forschung eingeschlossen ist. Das ist die erste Seite. Jetzt kommt die zweite Seite der Freiheit der Forschung. Und die zweite Seite spricht eigentlich erst die ungemütliche Sache dieser Freiheit an. Wenn um die Wissenschaft eine Art Zaun mit staatlicher Freiheitsgarantie errichtet wird, heute heißt das immer Elfenbeinturm oder Praxisferne, dann bedeutet dieser Zaun, dass außerhalb der Sphäre des Geistes, außerhalb der Sphäre der Wissenschaft, also in der hiesigen Gesellschaft, in Politik und Ökonomie, gerade nicht das in der Sphäre der Wissenschaft produzierte Wissen die Zwecke der Menschen bestimmt, das nicht wissenschaftlich gesellschaftliche Anliegen erörtert, verworfen, begründet und zur Durchsetzung überantwortet werden. Es werden Ökonomie und Familie, Justiz und Kultur, Schule, Universität und Fernsehen nicht nach wissenschaftlicher Einsicht und Abklärung aller Argumente dazu, sondern getrennt von der Wissenschaft nach Interessen regiert, die, und das ist gerade der Witz der Schutzfunktion, der wissenschaftlichen Prüfung entzogen und mit Macht, das heißt Gewalt, ausgestattet sind. Wenn aber die Wissenschaft von jeder staatlich bestimmten Zwecksetzung frei ist, dann besteht auch umgekehrt die Aufgabe dieser Wissenschaft darin, als allgemeines Dienstleistungsunternehmen über Zwecke und Anliegen nachzudenken, die getrennt davon aus politischen und ökonomischen Interessen resultieren. Gerade dadurch, dass die Wissenschaft ganz frei nur der Logik ihrer Disziplin, vielleicht der des Wissenschaftlersubjekts folgt, schafft sie einen Fundus an Wissen, nachzulesen und zu bestaunen in Bibliotheken, einen Fundus an Wissen, aus dem sich dann gesellschaftliche Einrichtungen, Staat, Ökonomie und Kultur, ganz nach ihren Interessen bedienen können. Sie sichten dann die Resultate, wenden an, was ihnen nützt und was ihnen nicht nützt, verbleibt in diesem Fundus ungenützt. Sie lassen sich aber von der Wissenschaft, diese gesellschaftlichen Einrichtungen, nicht ihre Zwecke vorschreiben, schon gar nicht kritisieren. Ihre Zwecke gehen erst einmal so und weil es sie gibt, in Ordnung und sind der legitimierte Grund, sich an den Wissenschaftsresultaten nach ihren Zwecken zu bedienen. Das heißt, wir haben es mit einer Gesellschaft zu tun, die alles dafür tut, damit sich Wissenschaft frei nach ihrer Gedankenlogik entwickelt, die aber gerade nicht, um sich den dabei entwickelten Einsichten zu unterwerfen, sondern umgekehrt deren Resultate für längst vorausgesetzte Zwecke, die von Staats- und Geldmacht bestimmt sind, in Dienst zu nehmen. Nichts von dem, was sich in dieser Gesellschaft ereignet, zum Beispiel was, wie viel, für wen, unter welchen Umständen produziert wird, wer wem was beizubringen hat, wer wem aus welchen Gründen was zu sagen hat, wer hintereinander leben darf und wem empfohlen wird, sich anderweitig umzutun oder überhaupt. All dies unterliegt hierzulande keiner theoretischen, wissenschaftlich begründeten Beratung, sondern allein dem mit Macht ausgestatteten Interesse von Politik und Kapital, wissenschaftlicher Einsicht benutzt, um diese Zwecke mit Begründungen auszustatten oder mit sachlichen Mitteln auszustatten. Für sich ist sie ohnmächtig. Ohnmächtig, von jeder Macht getrennt, frei von gesellschaftlichem Einfluss. Das ist der Witz von Freiheit. Von wegen also, Wissen sei für sich schon Macht. Kapitalismus ist das Gegenteil der Fall. Die beiden gesellschaftlichen Bereiche, Geld und Staatsmacht, haben einen Bedarf an wissenschaftlicher Erkenntnis, aber eben nur als Mittel für ihre, getrennt von Wissenschaft, feststehenden, in der Regel recht ungemütlichen Ziele.